wenn wir zusammenkommen, dann wird erstmal durchgezählt und so toll, 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 dass alle auch noch leben.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ein Tennisspieler muss auch mit Geräuschen und Bewegung im Surrounding umgehen können. Man sieht es ja bei den Beachvolleyball-Turnieren zum Beispiel, da ist ja Party ohne Ende drumherum. Da ist das, also ich will nicht sagen, das Spiel wird zur Nebensache, aber ich finde, Padel hätte auch komplett das Potenzial dazu, auch das richtige Publikum, auch eh schon diesen Lifestyle-Ansatz.
Das ist wie so ein Jahrmarkt, auf dem keiner ist und trotzdem einer da sitzt und Musik laufen hat, so bei der Losbude und sagt, gewinne, 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 gewonnen. Ja. Sozusagen die Zigarette und das Pintglas in der linken Hand gehabt und mit der rechten Hand geworfen.
Verstehe ich ehrlicherweise nicht, warum es verboten wird.
Ja.
Stark am Glas. Der Paddel-Podcast mit Jasper Ahrens und Dennis Schlüter.
Und ich bin morgens aufgestanden, weil ich, meine Tochter hat so ein Hyrox-Turnier mitgemacht.
Das habe ich sogar gesehen bei Instagram. Ich habe das Gefühl, auch halb Berlin war bei diesem Hyrox-Turnier.
Und
sagt man Turnier beim Hyrox?
Ich weiß es nicht. Aber, ja, sie waren beim Hyrox.
Hyrox wird übrigens sehr oft im Zusammenhang auch mit Paddel genannt.
Richtig,
gerade, ne?
Ja.
So die auch öfter so ein bisschen mit kleinem negativen Beigeschmack so. So, also, wenn du gerade in der Midlife-Crisis bist, ne, dann machst du jetzt entweder Hyrox oder Paddel.
Ja, genau.
Oder vielleicht noch holst dir ein Gravel-Bike.
Aber ich, und vor allem das Krasse ist, bei Hyrox ist ja im Grunde genommen letztlich Zirkeltraining oder, wenn du so willst, ein anderes Wort für CrossFit. Also, ich meine, das ist doch genau das Gleiche eigentlich, ne? Also, die haben ja auch nur so Zirkeltraining gemacht. Und das ist so schnell, hat das abgelöst. Und CrossFit gab es ja auch die CrossFit Games und alles Mögliche, wo auch so Superstars entstanden sind.
Ja.
Und weil Hyrox so einen krassen Insta-Hype hat, hat das so verdrängt. Ich habe meine Tochter gefragt, die eigentlich auch die ganze Zeit bei Instagram unterwegs ist und meinte so, ja, es ist ja aber im Grunde genommen das Gleiche wie CrossFit. Und sie so, Cross was?
Ja, okay.
Einfach völlig weggedrängt. Ja. Und Hyrox sagt, jeder Teilnehmer, weißt du, was sie gezahlt haben? Die waren 10 Tage da.
Das war 2 Tage Wettkampf oder einer?
Also bis 10 Tage und das geht immer ungefähr 1 bis 1,5 Stunden, dein Durchlauf. Und alle 10 Minuten starten 60 Starter.
Ach so, okay, also das Event ging über 10 Tage.
Ja.
Aber man selbst hat einmal diesen Einlauf.
Einlauf und das dauert eine gute Stunde.
Ja. Na, dann ist Anmeldegebühr dafür wahrscheinlich so Richtung 200 Euro.
Ja, ja, 150.
Ja.
Aber die hatten alle 10 Minuten starten 60 Leute. Und ich bin zum Zuschauer hingegangen und habe auch nochmal 20 Euro bezahlt. Da waren so 4.000, 5.000 Zuschauer da. Die haben alle 20, nur dafür, dass du wie auf dem Festival außerhalb der Balustrade sozusagen stehst und reingucken kannst und deine Leute anfeuern kannst.
Das war ein Flugfeld, ne?
Genau.
Ja.
Auch geil gemacht, also so, ja, das war so als Event auch cool und so, auch für die Leute. Die hypen das ja auch so hoch. Du bist vorher in so einem komischen Aufheizzelt, wo sie halt die Musik so hoch rampen und da ist halt so ein Einheizer, der die macht und dann runterzählt in 10, 9, 8 und irgendwann geht's los und dann sind die total außer sich, voller Adrenalin und jagen dann los und am Ende kommen sie ja völlig kaputt nach 8 Stationen wieder an und sind super happy und würden es am liebsten gleich nochmal machen.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Aber da gibt's dann doch schon parallel auch zum Paddel.
Ja,
würde ich sagen.
Richtig, also, richtig. Das gleich das wieder machen wollen.
Ja, erstmal das.
Und dass es so teuer ist.
Und ja, lauter Sache. Gleich wieder machen wollen, dass es so teuer ist. Instagram, Social Media voll ist damit.
Das stimmt.
Also ist schon, da gibt's Parallelen auf jeden Fall.
Ja. Ja, auf jeden Fall sehr viele Leute auch, die offensichtlich Leute beauftragt hatten, sie zu filmen, während sie das machen. Also es war nicht nur das reine, ich mach's hier für mich, ich bin in meinem Space, sondern sehr viel wurde von außen gefilmt.
Kam mit Entourage.
Genau.
Interessantes Phänomen auf jeden Fall.
Ja, und auch eine, die beim Laufen dann natürlich irgendwie so ein Ding da am Start.
Ich dachte, das ist Pflicht.
Ja, ja, ja.
Eigentlich, Hyrox für mich Pflicht mit Selfie-Stick.
Ja, ja.
Nee, aber es ist ja cool. Also klingt als Event auf jeden Fall super.
Und
wahrscheinlich auch von der Stimmung her nicht so verkehrt.
Nee, absolut.
Ich stelle mir vor, laute Musik und Abfahrt.
Ja.
Wie stehst du eigentlich zur Musik bei Paddle-Events?
Habe ich mich neulich auch gefragt, wo war das neulich? Ach so, bei der Paddel-Arena, da waren wir irgendwo draußen, irgendwie lief da irgendwie Musik. Da fand ich's, es ist irgendwie Tagesform bei mir. Manchmal stört's mich total und manchmal finde ich sogar irgendwie ganz nett. Bei Paddel-Mitte haben sie doch auch häufiger Musik, oder nicht?
Ja, da läuft auch normalerweise Musik, aber ich meine jetzt gar nicht unbedingt so beim Zocken irgendwie auf den Anlagen, sondern wenn wirklich irgendwo ein Event ist, also ein großes Turnier oder so. Mit Musik oder ohne Musik?
Während der Spielzüge
Up to you. Also,
so, okay.
Oder das nur dazwischen, durchgehen, gar nicht.
Okay, also ich musste zumindest feststellen, ich war ja gerade irgendwie auf der Messe in Barcelona und musste feststellen, weil ich glaube vor 7 Jahren oder sowas war ich mal, als es noch die World Paddle Tour war, war ich mal auf so einem Event. Und da war es so in so einer Messehalle oder an so einer Mehrzweckhalle in Badalona, in der Nähe von Barcelona, war diese World Paddle Tour. Da waren dann so, das war ein Halbfinaltag, da waren vielleicht so 6.000-7.000 Zuschauer und die haben noch sehr wenig Production Value gehabt. Also nicht wie heute, dass alles dunkel ist und dann geht so bam, 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 geht der Court an und dann mit Feuerwerk kommen die Leute auf den Court, sondern die Halle ist neutral beleuchtet, weil Beleuchtung sehr teuer ist, haben sie einfach so neutral beleuchtet gelassen. Und ab und zu kam in den Spielpausen, hat ein DJ ganz laut Musik aufgedreht und dann kamen die so Cheerleader ganz kurz in den Court und haben so eine kurze Sequenz gemacht, so 20 Sekunden und sind wieder raus. Und ein Typ hat mit der T-Shirt-Pumpgun irgendwie T-Shirts ins Publikum. Und
das war's. Bei Seitenwechseln oder zwischen den Sätzen?
Zwischen den Sätzen, bei Seitenwechseln und so, immer so ganz kurz und so. Und das war eigentlich sehr eher traurige, wie sagt man es, so Pausengestaltung, auch mit der Musik. Jetzt finde ich so, also jetzt kann ich schon verstehen, also so beim Masters-Finale zum Beispiel, da machen die es ja auch so, dass es so aufgebaut wird und so die Musik langsam hochfährt und dann wie so der Einmarsch der Gladiatoren kommt und so. Das ist für den Spannungsaufbau finde ich schon cool. Selber beim Spielen, finde ich, stört mich Musik. Also jetzt wirklich beim Spiel irgendwie, da stört's mich.
Ich dachte ja ehrlicherweise zum Beispiel nach den deutschen Meisterschaften auch.
Ja.
Da habe ich dann die Problematik auch eingesehen, dass natürlich in der Halle mehrere Spiele noch liefen.
Ja, ach so.
Und dann grätschst du natürlich auch den voll rein in den Ballwechsel, wird er auch mit deiner Musik.
Ach so, ja, verstehe.
Aber eigentlich, wenn man den Luxus hat,
ja,
nur einen Court quasi so in der näheren Umgebung zu haben und den bespielen zu können und vom ganzen Surrounding auch,
ja,
und die Zuschauer sind da, dann finde ich es ja, ähnlich wie beim Beachvolleyball oder so, mega geil, wenn zwischen jedem Punkt,
ach so, ja,
Vollgasmusik, am besten noch irgendwie ein Stadionsprecher in Anführungszeichen oder wie auch immer. Ich finde, das gibt dem Ganzen richtig Leben. Und also man sieht es ja bei den Beachvolleyball-Turnieren zum Beispiel, da ist ja Party ohne Ende drumherum. Da ist das, also ich will nicht sagen, das Spiel wird zur Nebensache, aber ist ja richtig, gerade dann noch im Sommer bei gutem Wetter, richtig Party-Atmosphäre auf den Rängen. Und ich finde, Paddel hätte auch komplett das Potenzial dazu, auch das richtige Publikum, auch schon diesen Lifestyle-Ansatz.
Ja.
Also wenn man jetzt, ich weiß gar nicht, wie es geplant ist, jetzt am Wochenende kommt ja das FIP Bronze in Hamburg, da ist ja auch ein Center Court auf dem Heiligen Geistfeld.
Ja.
Auch das perfekte Setup, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt, wie die es da machen, wie es geplant ist mit Musik und drumherum. Ich weiß auch, ich habe es leider nicht gesehen, wie es war beim Tausender vor 2 Wochen, auch in Hamburg, war ja auch das Finale auf dem Heiligen Geistfeld. Ich war leider nicht da, habe auch das Stream nicht gesehen. Ich habe nur das Ergebnis gesehen. Aber ich finde, da steckt so viel Potenzial drin. Da kann man so viel draus machen. Und das zieht die Leute an, die, selbst wenn dann Leute nicht unbedingt nur wegen des Paddels dahin gehen, aber dann kommen halt noch viel mehr Leute von drumherum, um da in der Sonne irgendwie ein bisschen Musik und Drinks.
Hast du
total recht. Und lernen ja im Zweifel dadurch auch Paddel kennen.
Ja.
Also.
Und hast du, wie heißt denn nochmal dieses Event, was die in Holland immer machen? Weißt du, wo die so eine Art Cage bauen, also aus, hier, Jojo und Wunni haben das auch mal mitgespielt. Das ist wie so ein King of the Court Ding, das hat irgendwie so einen Namen. Jedenfalls bauen die aus Gerüstteilen, also so ein Dome, also wo du, der sehr hoch geht und wo quasi wie aus so lauter Logen die Leute halt direkt auf den Court gucken und tierisch Rabatz machen und ganz viel Musik gemacht wird und ganz viel Lichtshow und sowas und da eine krasse Stimmung herrscht.
Sehe ich komplett für Paddelturniere auch.
Und
gerade Outdoor.
Und glaubst du, aber ich glaube sogar auch Indoor. Ich glaube Indoor, also warum nicht?
Klar, auf jeden Fall.
Und glaubst du, dass weil wir hatten ja jetzt dieses Jahr bei der Deutschen Meisterschaft war es ja schon so, dass man merkte, dass schon wirklich Zuschauer kamen und dass es eigentlich irgendwie voll wurde und dass man so ein Gefühl entwickelte, dass es nächstes Jahr eventuell schon so sein kann, dass man in eine Halle geht, wo wirklich auch so ein Center Court ist, wo dann wirklich Zuschauer sind. Glaubst du, dass wir das nächstes Jahr schon haben werden?
Ich wäre schwer dafür, auf jeden Fall. So. Und ich glaube, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Also ein bisschen bewerben, klar, ist dann schon notwendig, glaube ich. Aber das wäre schon geil. Und dann muss man das, glaube ich, also zumindest muss man halt dann wieder schauen. Ne? Wir haben natürlich auch immer in Anführungszeichen die Problematik, was ja aber natürlich auch eigentlich super schön ist, dass noch alle Altersklassen und Jugend und Senioren und so weiter drumherum spielen. Und wenn du dann in der Halle bist, halt mit 4, 5, 6 Spielen gleichzeitig, dann sehe ich da schon das Problem halt, wenn du dann dich nur aufs Finale Herren, Damen konzentrieren würdest und dazwischen jedem Punkt die Musik aufdrehst, dass das die anderen, wenn das mitten im Spiel, im Ballwechsel dann losgeht, dass das nicht so geil ist, das glaube ich schon. Deshalb muss man mal gucken, wie man das so ein bisschen vielleicht separiert kriegt. Deshalb habe ich jetzt die ganze Zeit im Kopf auch so ein wirklich 1:1 wie Beachvolleyball. Hier hatten wir damals auch in Berlin auf dem Vorplatz am Hauptbahnhof dann einmal so ein Stadion hochgezogen,
ja,
und in der Mitte den Court,
ja,
und dann drumherum Tribüne mit, weiß nicht, bestimmt 3.000-4.000 mindestens.
Das stimmt, aber ich meine, dafür müssen die Leute natürlich auch da sein. Ich habe es einmal erlebt, auch als Beachvolleyball aufkam, so, was war das, so Anfang der 2000er oder sowas? Oder irgendwie so, jedenfalls so vor 20 Jahren oder so. Und da war, das war irgendwie in Timmendorf oder irgendwie in...
Timmendorf stand immer Deutsche Meisterschaft.
Genau, ja. Und das war der Run-Up dafür, ich glaube, das war in Kühlungsborn oder Bad Doberan oder, nee, wie heißt das? Kühlungsborn, glaube ich, Kühlungsborn. Da hatten die auch so ein Ding aufgebaut, also so eine Tribüne, so ein Court aufgebaut. Und da war es aber so, dass das Wetter nicht gut war und dass die hatten dann auch so dieses Show-Element, aber da saß keiner und dadurch kriegte das so ein bisschen so eine traurige Atmosphäre, weil die halt so, das ist wie so ein Jahrmarkt, auf dem keiner ist und trotzdem einer da sitzt und Musik laufen hat, so bei der Losbude und sagt, gewinne, 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 gewonnen und so, weißt du, und dann siehst du ein bisschen traurig, dass du merkst, so, die macht schon. Da ist die Frage, haben wir schon genug Leute, die, wenn wir jetzt zum Beispiel in Deutschland sowas einrichten würden, sagen würden, wir haben da eine Tribüne für 2000 Leute und du kannst dann sowas machen, würden da schon Leute hinkommen? Und würden die dafür Tickets bezahlen?
Vielleicht gibt's ja am Wochenende jetzt für Bronze in Hamburg schon die Antwort, weil ich glaube, da ist ja dieser Court aufgebaut auf dem Heiligen Geistfeld. Da sind auch unter anderem Beachvolleyball, glaube ich, auch drumherum irgendwie. Ja. Also das ist nicht nur isoliert ein Paddle-Event, sondern die haben auch ein bisschen was noch drumherum, so wie ich das rausgehört und gelesen habe. Und da wird man ja sehen. Also ich hoffe, es ist gutes Wetter.
Mhm.
Und da wird man mal sehen, wie der kommt. Wahrscheinlich müsste man erstmal schon mit freiem Eintritt arbeiten, denke ich.
Wahrscheinlich.
Aber kann man ja dann, ich meine, wenn du da dann Leute hinbekommst für freien Eintritt, kannst du ja mit Getränkeständen und so weiter da schon noch eventuell dafür sorgen, dass die eine oder andere Markt trotzdem reinkommt.
Ich war gestern Abend mit einem Freund essen und der war am Wochenende jetzt bei dem Tausender und der sagte, ja, das war irgendwie ganz nett, aber weil den hatte ich damals auch, als die Premier Paddle in Düsseldorf war, da hatten wir uns mit ein paar Freunden da getroffen, da war er auch. Und er ist jetzt kein großer Paddelspieler oder so, der war jetzt nur so aus so sozialen Gründen da. Und der sagte so, ja, also es war ganz nett, aber ja, das Niveau ist dann schon auch echt anders als bei dem Event, wo wir so im September waren, gemeint war die Premier Paddle, bezogen auf das Tausender. Und meinte so, das war schon so, also dieses, ja, wo die jetzt so das Tausender, also da waren ja mehr so deutsche Spieler, ne? Also es sah schon irgendwie anders aus. War jetzt nicht so spektakulär, muss ich sagen. Also so als
Das finde ich aber krass, und zwar nicht, also er hat ja 100% recht.
Ja, ja.
Das ist ja klar, weil das eine Weltklasse ist und das andere höchstes deutsches Level. Aber ich finde es trotzdem sehr krass, dass es von einem,
der nicht so tief
im Paddel drin ist, sofort so erkannt und gesehen wird.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht.
Nee, hätte ich auch nicht gedacht.
Ich hätte gedacht, für jemanden, der da nicht so tief drin steckt, sieht das erstmal gleich aus.
Ja, ja.
Ja,
ja, klar, weil auch die spielen ja auch mal raus und wieder rein und so.
Ja,
aber nee, fand ich auch. Also habe mich gewundert und dann dachte ich nur so, ja, ist das, reicht das dann schon? Also
Nick und Bühne jetzt weghören übrigens. Also. Ja.
Reicht das schon, dass man da Zuschauer hinkriegt, dass die dann da sitzen und sagen, wow, und die kommen deswegen? Also ich meine, es waren ja schon ein paar hundert Leute in Düsseldorf da, jetzt im...
Sagen wir März.
Nennen wir es März.
Irgendwann zwischen Januar und Mai. Ja,
genau.
Ja, wie gesagt, also bei dem Ansatz, den ich so im Kopf habe, da müsste man dann eventuell auch nochmal, also wir sind natürlich auch terminlich, glaube ich, jetzt da so ein bisschen eher in die Richtung festgelegt, aber da müsste man, ist ja auch egal, ob es jetzt die Deutsche Meisterschaft ist oder andere Events, aber ich glaube, das ist ein guter Weg, jetzt auch wie in Hamburg, das halt wirklich als Event auch so ein bisschen zu vermarkten und groß und den Fun so nach vorne in den Vordergrund zu stellen. Weil die Leute, also so stelle ich es mir vor, die kommen dann halt dahin, weil irgendwo mitten in Berlin, mitten in Hamburg, mitten in München, was auch immer, ist so eine geile kleine Tribüne, so ein Court mit Tribünen für 3.000-4.000 aufgebaut. Im Bestfall ist sehr gutes Wetter und die gehen dahin, gucken sich das an, trinken was in der Sonne und haben einfach Spaß dabei. Und dann ist auch im Zweifel nicht entscheidend, ob das jetzt Weltklasse oder deutsche Spitzenklasse
ist. Nee, das stimmt. Das stimmt. Das ist ja einfach auch unterhaltsam.
Und vor allem auch, um das Ganze noch weiter so ein bisschen in die Welt zu tragen oder gerade in Deutschland noch weiter zu verbreiten.
Ja.
Weil wenn du das Ding jetzt wirklich nochmal bei dem alten Beachvolleyball-Beispiel an den Hauptbahnhof stellst, dann hast du da natürlich, ich weiß nicht, ob das alles im Moment noch so möglich wäre oder finanziell auch und so weiter. Alles, viele Hürden sehe ich ein, aber wie viele Leute da vorbeikommen aus aller Welt und wie groß das einfach durch diese, ich sag mal, Laufkundschaft werden würde.
Oder auch die Kundschaft, die den ganzen Tag am Bahnhof ist.
So, wenn ja, gut, ja.
Das ist auch ein interessantes Panoptikum an Zuschauern, möglicherweise, die den Freidrink und die,
auch, auch ein guter Punkt, ja. Würde viel Pfand abfallen.
Ja.
Wahrscheinlich, ja. Nee, aber ich finde ja immer, deshalb fragte ich auch am Anfang nach der Musik, ich finde das ja auch so ein springender Punkt, im Unterschied zum Tennis. Weil bis vor 2-3 Jahren habe ich ja sehr regelmäßig vielleicht beim Tennis zuschauen mit Lucho, aber dann auch bei anderen Freunden, unserem gemeinsamen Freund Thorsten Schleit auch, jetzt immer noch. Habe ich gestern erst gesehen übrigens auf der Tennisanlage, aber die waren leider schon durch.
Ja.
Aber dann guckt man dazu, der spielt ja sehr, sehr ambitioniert, hat, weiß ich nicht, lass mich nicht lügen, aber hat sehr hoch gespielt, hat früher mal höher gespielt, wie alle Fußballer.
Ja.
Und dann ist das halt irgendwie jetzt Herren 30, Regionalliga, weiß ich nicht, aber schon ambitionierter. Und das ist eine offene Tennisanlage. Und wenn, egal wo auf der Anlage, 50 Meter entfernt, ein Kind rüberläuft zu seiner Mama, weil es was trinken möchte, dann kann der halbprofessionelle Tennisspieler nicht aufschlagen.
Ja.
Und das hat mich immer genervt.
Ja, ja.
Und das kann nicht sein, finde ich.
Ja.
Und ich finde, da muss man, und da hat Paddel auch einen sehr guten, wäre ein sehr guter Ansatz, dass man das halt alles noch so ein bisschen lockerer und nicht, okay, hier stopp, keine Musik, kein Lärm, alle müssen still sein ab dem ersten Aufschlag und oder bis zum nächsten Aufschlag wieder.
Ach, total interessant, habe ich nicht drüber nachgedacht.
Das
stimmt.
Das ist Wahnsinn, wie oft ich das auf Tennisanlagen erlebt habe, dass wirklich auch, also wenn das so halbprofessionelle Spieler machen, dann hat man da einfach aus Respekt vor deren Spielstärke, dann sieht man das noch so ein bisschen anders. Auch dann finde ich es ehrlicherweise ein bisschen affig, aber das geht ja auch runter bis zu völligen Hobbyspielern.
Ja, ja.
Und die dann irgendwie, weil da am Rand ein Hund lag, läuft, so tun, als könnten sie jetzt nicht mehr Tennis spielen.
Stimmt.
Und mein Lieblingsbeispiel im Vergleich dazu immer, um auch dagegen zu argumentieren, dass ich glaube, dass es sehr wohl machbar ist, auch einfach mit Musik und mit Stimmung und so weiter, das zu machen. Schau mal zum Basketball. Erstmal durchgehend Alarm in der Halle.
Ja.
Und dann Thema Freiwürfe.
Oh ja, krass.
Stimmt. Freiwürfe, die haben dann irgendwann noch die Bretter durchsichtig gemacht.
Ja.
Direkt dahinter, einen Meter hinter dem Brett fängt der Block an mit Trommeln. Ja. Dann verteilen die immer noch so komische Wackeldinger, genau, womit sie da wedeln, was so durch das Brett, was der Spieler dann durchs Brett sieht. Und das ist ja genau wie zum Beispiel ein Tennisaufschlag oder so. Für einen Basketballprofi eine reine Konzentrationsübung.
Total.
Ein Freiwurf kann jeder reinwerfen.
Ja.
Da geht es einfach nur um Konzentration. Und die werden ausgepfiffen, da wird gewedelt, getrommelt, alles. Da beschwert sich ja auch keiner.
Und deshalb
finde ich, also ein Weltklasse oder egal auf welcher Klasse, ein Tennisspieler muss auch mit Geräuschen und Bewegung im Surrounding umgehen können. Und aber im Tennis ist es ja ein völliges No-Go, ist ja also einfach so gelernt und so gewachsen. Respektiere ich dann natürlich auch. Ich meine, dann bin ich halt auch still beim Tennis gucken. Kann ich mit leben. Aber ich finde, da ist für Paddel auch nochmal so eine Nische, sage ich mal, um da reinzukommen, dass man es da anders macht.
Interessant. Meine Tochter hat mal so Jugendbasketball bei Alba Berlin gespielt. Und ich musste dann auch zwangsläufig ab und zu natürlich so Spiele gucken und so. Und ich war jetzt nicht ein besonders ehrgeiziger oder guter so Sport.
Keine Hockey-Mom? Keine
Hockey-Mom, genau. Eislauf-Dad. Und dann kam man immer in die Halle rein und dann kriegte man halt auch immer dieses Zeug in die Hand gedrückt, mit dem du so Klatschgeräte und so Sachen.
Klatschpappe.
Ja. Und dann auch so Luftballons, die du so, und die nur dazu da waren, also quasi Ablenkgeräte, damit die nur dazu da sind, die anderen abzulenken, wenn die irgendwie abgelenkt werden sollten. Ja. Und total interessant,
nie drüber nachgedacht im Tennis. Sehr interessanten Unterschied.
Gibt's eigentlich noch andere Sportarten, wo das so ist, wo es diese Tennis
wo totale Stille sein muss?
Ja.
Also die einzige Sportart, wo ich es wirklich zu 110% respektiere, ist Blindenfußball.
Ja.
Weil die gehen nach Geräuschen.
Okay.
Also da sehe ich ein, da müssen alle still sein.
Ja.
Ich finde bei jeder anderen Sportart, ganz ehrlich, also
auch beim Snooker? Beim Snooker wird auch ganz leicht.
Das ist auch sehr schwer.
Da flüstert ja sogar der Kommentator.
Das stimmt. Rolf Kalb. Eure Sportlegende. Nee, wobei, da habe ich fast mehr Verständnis dafür, ja, ja, weil das halt auch so eine gediegene Atmosphäre ist, da irgendwie in diesem, wie auch immer das Ding heißt.
Im Crucible.
Crucible Theater, genau. Und ja, das ist so ein, die spielen, ich meine, die spielen auch im Anzug und das ist ja, also das ist ja auch nur im weitesten Sinne Sport. Das ist ja eine andere ja. Form von Sport.
Ja, aber das Lustige ist, man würde ja denken, die Frage ist ja, das genaue Gegenteil ist ja beim Darts.
Ja.
Wo halt die absolute Hölle los ist, wo ja. die ja, das ist ja mittlerweile eine fast eine Karikatur von Sportveranstaltungen ja. geworden, auch von Fantum und so. Ja. Und ja, trotzdem eigentlich du den Moment hast, wo übergewichtige Typen, die nicht aussehen wie Sportler, auf einen Moment genau abliefern müssen und sehr genau so auf den Punkt quasi also vollziehen müssen.
Ist also quasi ein ähnliches Beispiel wie der Basketball-Freiburf.
Ja. Ja.
Die kriegen es ja auch hin.
Richtig, obwohl genau.
hinten
und eigentlich
5000 völlig total. Endstufe Betrunkene durchdrehen.
Total. Und eigentlich ist doch der Moment des Wurfes ähnlich wie der Moment des Stoßes beim Snooker. Eigentlich ja. könntest du, also...
Ja, ich glaube, da kommt es durch das Setup, ne? Crucible Theater ist dann doch was anderes als Alley Pally.
Ja,
und natürlich auch die Klientel. Also ich glaube, ich weiß nicht genau, wer zum Snooker geht. Ich kenne die beiden nicht.
Ja.
Aber ja, das stelle ich mir auch. Also wie gesagt, das ist für mich ein Gentleman-Sport. Darts, ohne den allen zu nahe treten ja. zu wollen, eher kein Gentleman-Sport.
Ja.
Obwohl ich das auch feiere. Ne? Also im Dezember, Darts WM, gucke ich rein.
Ich finde es auch geil.
Ja,
und auch vor allem, dass ich das macht so vielen Leuten Hoffnung, glaube ich, dass aus ihnen nochmal ein Sportast
werden könnte. Das ist auch, ja, stimmt. Also, ja. Die alte Überlegung, wo werde ich jetzt noch Profi?
Ja, ja. Ja, wenn ja. du dir so anguckst. Ja, ja, ja. Also, und früher haben die ja, als ich jung war, durften die ja noch mit Bier in der Hand. Die durften ja noch trinken und hatten dann auch immer noch so ein Pint da stehen. Und manche hatten dann mit Pint und Kippe und haben dann sozusagen die Zigarette und das Pintglas in der linken Hand gehabt und mit der rechten Hand geworfen.
Verstehe ich ehrlicherweise nicht, warum es verboten wurde.
Ja.
Würde ich nach wie ja. vor gerne sehen. Um dann nochmal drauf zurückzukommen, ich will jetzt aus Paddle-Events auch keine Darts-WM machen.
Ja.
So weit würde ich nicht gehen. Aber ja, also das beste Beispiel ist für mich wirklich
mit dieser Ablenkung Vergleich, beim Golden Point
dieser,
und so.
Dieser Vergleich zum Beachvolleyball, weil du hast ja auch ähnlich wie beim Beachvolleyball, du hast ja eigentlich auf höherem Paddle-Level alle 30, 40 Sekunden ein kleines Highlight. Also ja, gerade bei stimmt. den Profis, da ist dann halt der Smash raus, der rauslaufen und wieder reinspielen und so weiter. Da ist genau wie beim Beachvolleyball der harte Smash, der Block und so weiter und alle drehen durch. Und da hast du ja wirklich jede Minute die Chance, dass das Publikum einmal abgeht und das kannst du dann mit Musik und so weiter ein bisschen pushen noch.
Finde
ich mega geil.
Findest du, dass das ausreichend gemacht wird bisher so bei der Premier Paddle oder glaubst du, dass das da auch noch Potenzial hätte?
Hat auch, finde ich auch, kann man noch mehr machen.
Ja.
Die also machen ja, glaube ich, in den auch bei Seitenwechseln und so weiter, da ja. machen sie ein bisschen was.
Also ich glaube, beim Hexagon Cup, da machen sie es.
Ah, ja.
Da machen sie viel mehr und das ist viel eventisierter, so das Ganze. Ja. Und ist auch super unterhaltsam für die Zuschauer. Ja. Also für die Zuschauer in der Halle, ich war da auch mal.
Ja, es gibt einen anderen Vibe.
So, ja, ja, total.
Weil selbst wenn du es in den Satz oder in den Seitenwechsel machst, das ist ja nur alle, keine Ahnung, 8 bis 10 Minuten.
Ja.
Und zwischendurch sitzt du still und bist am besten noch still. Und dieses zwischen jedem Punkt gibt dem Ganzen nochmal eine ganz andere Temperatur,
würde ich sagen. Ja.
Und ich höre jetzt schon irgendwelche kleineren Shitstorms, so groß sind wir ja noch nicht, ankommen, die dann sagen, ja, das macht irgendwie den Sport kaputt und dann geht's nur noch um Party und Trinken und so. Überhaupt nicht, auch da, guck zum Beachvolleyball, da ist Weltklasse-Sport, der null dadurch beeinträchtigt oder kleiner gemacht wird, sondern das geht da wirklich perfekt Hand in Hand. Finde ich gut.
Total interessant.
Kam das, ich weiß nicht, ob das jetzt so rüberkam, aber fände ich gut.
Ja.
Für mich übrigens auch nicht nur, was das angeht, sondern nehme ich ja sehr gern diesen Vergleich. Paddel, gerade als ich so angefangen habe, Paddel zu spielen und dann Leuten erklärt habe, warum ich das geil finde und dann halt, da kommt halt dann auch irgendwie Outdoor-Spielen, im Sommer Sonne, nette Leute zu viert, ein bisschen Trash-Talken oder rumjoken, ein paar Drinks davor, danach, dabei, wie auch immer. Und da habe ich oft gesagt, das ist quasi so vom Lifestyle, vom Drumherum, ist Beachvolleyball mit Schläger. Ehrlicherweise stehe ich nach wie vor dazu. Also zumindest, klar, es gibt, wenn man jetzt mehr auf diese professionellere Schiene geht, dann am Ende wahrscheinlich auch wieder nicht mehr. Aber so vom Gefühl her.
Glaubst du, dass sich das zum Beispiel beim Tennis anpassen wird, dass sich das ändern wird?
Nee, beim Tennis wird sich nie wieder was ändern.
Nie
wieder. Nein, also leicht überspitzt formuliert, aber also gerade das, was ich beschrieben habe, dieses ultra eingewachsene, traditionelle, sobald ein Ball fliegt, ist aber sowas von Ruhe und sonst fliegt der Dreijährige aber sofort von der Anlage.
Das stimmt.
Das wird sich nicht mehr, also das glaube ich nicht.
Ich meine, ein paar Mal, ich mag es ja sogar manchmal beim Tennis, wenn man so, also ich war jetzt schon bei ein paar größeren Tennisturnieren als Zuschauer und die sind auch schon sehr unterschiedlich. Also wenn du in Queens oder in Wimbledon guckst, dann ist das schon sehr, sehr zurückhaltend und sehr so, auch zwischen den Ballwechseln, dann wird halt applaudiert und so. In Paris zum Beispiel ist es total anders. Die suchen sich halt auch immer einen Feind. Also das Publikum sucht sich einen Feind und fängt dann an, den irgendwie diese so...
Ultra unsportlich.
Das ist unfassbar. Und dann gibt es ja immer einen, so, der so alle 2-3 Minuten heizt er die Leute an und macht da-da-da-da-da-da und dann schreien alle, alle schreien Olé.
Herrlich.
So als sei es eine Stehkampfarena. Und wenn dann einer irgendwie sich gestört fühlt, ich habe das mal erlebt, da hat irgendwie Djokovic gegen Wawrinka oder sowas gespielt, irgendein Halbfinale vor, ich weiß nicht, 7-8 Jahren oder so. Und Djokovic fühlte sich gestört dadurch und guckte zum Publikum und machte so ein fragendes Come on. Und da merktest du, das war der Impuls fürs Publikum, dass die alle so, 15.000 Leute. Und dann war es geschehen. Und dann
wurde es noch schlimmer.
Ja, war es noch schlimmer. Aber das war total unterhaltsam, weil die trotzdem, denn wurde es halt super laut. Aber wenn der Ball anfängt, dann totale Stille. Und
das ist ja sowieso, das finde ich wiederum auch absolut geil. Deshalb zwischen den Ballwechseln gerne Vollgasparty.
Ja.
Und dann aber natürlich der Moment vor dem Aufschlag, wenn in den 1-2 Sekunden dann alles plötzlich, urplötzlich völlig still wird. Aber das ist ja noch geiler. Aber das wird ja fast noch besser, dadurch je mehr Lautstärke und Party dazwischen ist.
Das stimmt.
Weil dann die Differenz irgendwie ja noch größer ist.
Ja.
Also, ja, aber ja, ich das war jetzt vielleicht auch ein bisschen zu viel Hate von mir. Ich mag ja Tennis auch super gerne zu gucken. War auch, wann war es beim French Open vor 2-3 Jahren? Ein mega geiler Tag, war irgendwie French Open, 2., 3. Runde, auf über alle Nebenplätze noch und dann Chatrier. Und ich habe da überhaupt gar nichts dagegen, aber dieses und zwischen dem Ballwechsel ist da, also hat Nadal gespielt auch noch und so, da war schon Stimmung. Aber ich glaube, dieses Konzept, Party, in Anführungszeichen Konzept, ist aufs Tennis nicht übertragbar.
Also schwer vorzustellen, dass die ganzen
nicht mehr
gut behüteten Herren im Roland Garros dann plötzlich irgendwie ausflippen und richtig.
Das sind ja auch allein schon auch nur Sitzplätze und so. Ich würde auch bei sowas, ich glaube beim Beachvolleyball war auch, als wir da waren, wie ich mich erinnere, fast nur Stehplätze. Aber muss ja auch nicht.
Ich glaube, das ist deine Fußballmentalität. Also ich finde Sitzplätze, ich will nicht 3 Stunden stehen.
Ja, da ist auch was dran. Ne?
Weil
so eine Haupttribüne kannst du schon mit Sitzplätzen machen.
Ja. ich glaube, deine Tennisungeduld rührt auch daher, dass du zu viele Jahre deinen Sohn begleiten musstest auf irgendwelche Tennisturniere und jetzt froh bist, dass er sich auf Paddel konzentriert.
Weiß ich gar nicht. Ich habe das sehr gemocht. Ich habe Tennis zu gucken auch immer sehr gemocht. Tennis-Eltern auch ein spezielles Volk manchmal. Aber
findest du?
Hat man so noch nicht gehört, ich weiß, aber würde ich mal so in den Raum stellen. Aber das mit dieser, ich nenne es mal Geräuschempfindlichkeit und wirklich vom 6-Jährigen bis über den Kreisligaspieler bis zum Profi, das fand ich schon immer irgendwie übertrieben. Also,
finde ich witzig, habe ich nie über nachgedacht.
Ich bin aber fest davon überzeugt, du bist in der Lage, genauso Tennis zu spielen, egal was jetzt gerade draußen rum passiert.
Das stimmt, wahrscheinlich schon.
Also, wenn das andere Sportarten hinkriegen, dann schaffen das deine Spieler im Grunde auch. Wenn sie ganz ehrlich zu sich selbst sind. Und ehrlicherweise ist das ja auch eine Qualität. Ich glaube, wir haben hier auch schon mal drüber gesprochen. Das gehört ja auch zum Mentalen dazu. Auf was von außen lässt du dich ein?
Ja.
Das mit Lucho hatte ich zum Beispiel auch ganz oft das Thema. Dann war alles gut, wunderbar, hat geführt, gut gespielt, kein Problem. Und dann weiß ich nicht, fängt der gegnerische Trainer beim Tennis, was nicht erlaubt war, an, den zu coachen und kommt immer näher an Platz und stellt sich immer näher ran und hält sich mal die Hand vor den Mund und nuschelt was rüber zu seinem Sohn, Schüler, was auch immer. Und dann war aber auch, also das Allerwichtigste ist, habe ich ihm immer gesagt, dir ist scheißegal, was da passiert, was die machen. Für dich ist nur wichtig, was du machst. Das ist finde ich für einen Sportler eh unglaublich wichtig. Und dann ist auch egal, ob da noch ein bisschen Musik dazu kommt oder ein bisschen.
Und sag mal, das ist eigentlich ein guter Punkt. Wie siehst du das eigentlich? Das Coachen beim, also das hat mich zum Beispiel immer gestört, weil ich es nicht verstehe. Das ist so, dass man beim Tennis nicht coachen durfte. Jetzt darf man es ja so ein bisschen. Ja. Und ich habe nicht mal nicht verstanden, warum nicht. In anderen Sportarten, du kannst ja auch nicht irgendwie, wenn ein Boxer in die Ecke kommt, steht da ja auch nicht ein Trainer und sagt, ich würde was sagen, aber ich darf nicht. Ja. Ich würde dir einen Tipp geben, aber es musst du jetzt alleine machen. Das ist so eigentlich.
Also ich verstehe vielleicht so ein bisschen die Idee dahinter. Das ist so ein bisschen, wobei das wäre beim Boxen dann ja hundertprozentig auch so. Aber dieses, so das ist jetzt 1:1, das ist euer Spiel, auch euer Mental Game und da müsst ihr jetzt selbst Lösungen finden und so weiter. Den Gedanken dahinter verstehe ich schon.
Ja.
Aber ja, auch da, genau wie in der anderen Thematik, das machen die nur im Tennis so. Oder haben sie gemacht, mittlerweile jetzt auch nicht mehr. Ich verstehe es zum Beispiel,
dass ich glaub,
das jetzt
beim
Darts ist auch,
nein.
Darts-Coach wäre stark. Das ist gut.
Ja, als Beruf, ne?
Probier doch mal Triple 17.
Ja. Also ich,
das ist nicht schlecht.
Just saying, ich würde an deiner Stelle.
Ja. Warum nicht? Ja, verstehe ich auch nicht, warum es nicht gemacht. Ich verstehe es bei den, das wird jetzt zum Teil beim Padel auch gemacht, ist glaube ich auch von der FIP vorgeschrieben bis U14 oder so, dass die Kleinen nicht gecoacht werden sollen. Aber da geht es glaube ich auch mehr darum, dass dann nicht irgendwie alle Eltern sich noch einschalten,
dass da nicht so ein Druck entsteht und
genau,
nicht so,
dass die einfach frei spielen können und so. Das verstehe ich auch. Das ergibt glaube ich auch Sinn. Aber sobald die Spieler irgendwie so mündig sind, da auch mit klarzukommen und da irgendwie auch Feedback anzunehmen und eventuell auch oder auch mal nicht anzunehmen und ins Gespräch zu gehen mit dem Coach oder so.
Also ich finde es gerade spannend, weil beim Padel merkt man es ja auch. Also ich finde es gerade spannend zu sehen, beim Padel ist es ja erlaubt, ne? Da ist es ja die ganze Zeit auch so. Padel ist ja auch so, man hat das Gefühl, dass im Tennis sowieso ja auch wenig gesprochen wird. Also insgesamt so, und beim Padel wird ja die ganze Zeit gesprochen. Du redest die ganze Zeit mit deinem Partner und wenn du einen Trainer hast, redet er die ganze Zeit auf dich ein, wenn du in den Pausen bist und so. Ich finde, dass es sowieso zum Sport dazu gehört. Das ist ja, du bist ja immer das, was du am Ende ablieferst, ja, den Moment des Schlages oder den Moment, wenn du als Boxer in den Ring gehst oder so, ja, da bist du alleine. Aber du nimmst ja trotzdem einen Haufen Erfahrung, Erlebnisse, Einflüsse mit da rein. Und an welcher Stelle sagst du, nee, jetzt nicht mehr? Und beim Tennis trainierst du die ganze Zeit mit jemandem und erklärst dem auch an der Stelle, was weiß ich, zum Beispiel auf eine Planänderung. Sagen, okay, wenn du merkst, er spielt so, dann musst du dich drauf einstellen, musst du das machen. Ja. Und dann, um dann zu sagen, nee, da machen wir es nicht. Zumal sie es ja auch irgendwie doch machen und es wird ständig, wird es ein Zankapfel. Ja. So, was weiß ich, wenn Stefanos Tsitsipas irgendwie mit seinem Vater irgendwie nonverbal kommuniziert und sich dann mit dem irgendwie per Text im Klo verabredet und so. Dann
10 Minuten auf Toilette, um mit dem Vater zu simsen.
Zu simsen, genau. Das ist irgendwie, und alle sind genervt. Ja. Dann lass den Vater doch irgendwie gleich auf die Bank.
Aber ich glaube, sie haben, ich kenne ehrlicherweise, muss ich gestehen, die genaue Regel gerade gar nicht. Aber es ist, glaube ich, einkassiert worden. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die Trainer mit auf der Bank sitzen.
Nee.
Aber sie dürfen kommunizieren mit dem Spieler. Ohne,
genau. Ja, ja, irgendwie. Aber auch so auf so eine komische Tennisart, meine ich. So im Rahmen. Dass du jetzt nicht anfangen darfst, reinzurufen. Ich denke so, warum nicht?
Ja.
Ruf doch rein. Beim Boxen machst du es doch auch. Beim Mixed Martial Arts oder so. Mhm. Rufen die ganze Zeit rein. Mach das, mach das, mach das, um den irgendwie zu beeinflussen. Jetzt nicht im Ballwechsel, aber dazwischen. Ja, ich find's
nee, bin ich aber voll dabei, auf jeden Fall. Dieses kategorische Ablehnen. Aber von einigen Sachen verstehe ich nicht zwingend. Aber
gut. Auf der anderen Seite hat auch was für sich, finde ich. Also, weil du sagtest, es wird sich nichts ändern beim Tennis. Es hat ja auch was für sich in einer Welt, in der sich alles immer ständig ändert, dass du das Gefühl hast, beim Tennis guckst du irgendwie so einem vornehmen älteren Herrn zu, der einfach Haltung hat und der so, der bis ins Grab so aufrecht weitergehen wird, bis es nicht mehr geht. Und irgendwie, finde ich, hat's in gewisser Weise auch einen Charme oder eine Ästhetik, dass sich nichts ändert beim Tennis.
Ja, also ist halt Tradition.
Genau, es ist halt Tradition. Und dass man nicht irgendwie alle 6 Monate versucht, mit einer Regeländerung irgendwie dann doch noch was zu machen oder doch noch was zu ändern und so.
Kann man so stehen lassen.
So sieht's aus.
So, ich habe noch ein kleines Thema mitgebracht.
Ja.
Und zwar war jetzt am Wochenende, also wir kommen zum Jugendpaddel grundsätzlich. Und jetzt am Wochenende war der letzte Lehrgang der Nationalmannschaft. Haben sich alle in Köln getroffen, weil es in gut drei Wochen, losgeht zur Europameisterschaft in Porto. Was nicht so einfach wird, weil wir bei der letzten Europameisterschaft, glaube ich, 15. geworden sind bei Jungs
und Mädels. Oh, das heißt, in die Quali müssen.
Genau, das heißt, es geht in die Quali. Und auch da relativ harter Modus. Es wird am Ende ein Top 8 gespielt. Die ersten 4 sind schon qualifiziert. Das heißt, es bleiben 4 offene Plätze. Und dafür gibt es jetzt, glaube ich, bei den Jungs sind es, glaube ich, 18 und bei den Mädels, lass mich nicht lügen, okay, 15 oder so Teilnehmer. Also es wird hart ausgesiebt, auf jeden Fall.
Krass.
Ja.
Und du kannst nicht dabei sein.
Ich kann leider nicht dabei sein. Ich bin da.
Weil du
Fußball-WM in den USA, ja. Tut auch ein bisschen weh. Also so gerne ich natürlich bei der WM bin, keine Frage.
Aber du bist halt als Fan da und hast ja auch gesagt, mein Sohn spielt EM, aber nicht als Fußballfan. Sorry,
ich muss bei der WM arbeiten, was soll ich machen? Aber ich werde mir da auf jeden Fall notfalls auch die Nächte um die Ohren schlagen, um die Paddel-Junioren-EM im Livestream zu schauen.
Ja.
Das kann ich schon mal versprechen.
So sie denn da mitspielen und nicht am ersten Tag der Quali irgendwie.
Also mindestens erstmal die Quali. Ja. Wobei die Quali halt auch 3 oder 4 Tage geht direkt, weil die Quali ist ja im Endeffekt das größere Turnier
als
das Top 8 damit. Und auf jeden Fall, Matthias Wunner hat uns eine Sprachnachricht geschickt über das Wochenende jetzt in
Köln. Matthias Wunner, für alle, die es nicht kennen, ist einer der besten deutschen Paddelspieler. Ich glaube, rekorddeutscher Meister zusammen mit Johannes Lindmeier, wenn mich nicht alles täuscht. Bestimmt 2 oder 3 oder 4 Mal deutscher Meister.
Ich sag mal bestimmt.
Bestimmt.
Ja. Wobei die letzten... Okay, egal.
Ja,
ist auch egal. Er ist ein wirklich hervorragender Paddelspieler.
Ja, ein hervorragender Paddelspieler und auch ein hervorragender Trainer. Und er ist verantwortlicher Trainer der Jugendmannschaft.
Ganz genau. Und er ist auch übrigens Chefkritiker von Stark am Glas.
Okay.
Ja, da kommt gerne mal so eine kleine Nachricht. Übrigens, du hast wieder völlige Scheiße erzählt. Der Bandecha ist doch gar kein Überkopfball. Ist mir mal so rausgerutscht. Ja. Entschuldigung bitte, Wuni. Ich meinte auf einen hohen Ball. Ja, sowas kommt gerne.
Okay.
Ganz, aber natürlich ganz nett gemeint, ganz liebe Grüße. Ja. Wir hören mal rein.
Wir hatten 2 sehr intensive Tage und schöne Tage auch in Köln. Danke an Richie und Sari, die das möglich gemacht haben. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wir haben 2 Einheiten pro Tag gemacht. Am Sonntag haben wir dann noch eine Stunde Fitness vorneweg gemacht. Da waren die Jungs und Mädels auf jeden Fall sehr platt danach erstmal. Und weil gleich den Lutscher auch nochmal fragen, wie er das so fand. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Wert draufgelegt auf ein paar taktische Sachen und wollten nochmal ein paar Konstellationen ausprobieren. Und war gut, dass wir jetzt nochmal fast alle von den Nominierten zusammenbekommen haben. Konnten wir uns noch mal ein bisschen Eindruck verschaffen, wie der Leistungsstand gerade ist, woran noch ein paar noch ein bisschen arbeiten können müssen, bis wir in 3 Wochen dann nach Porto starten. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Und ja, die 14er sind ja jetzt komplett neu sozusagen mit im Kader, weil die letztjährigen 14er sind jetzt eins hochgerutscht zu U16. Deswegen war das auch nochmal super zu sehen, dass bei den Mädels und bei den Jungs die neuen Konstellationen gut funktionieren und einfach auch noch mal ein paar Sachen ausprobiert. Von daher würde ich sagen, war es ein rundum gelungenes Wochenende. Samstag hat das dann noch abgerundet mit einem gemeinsamen Essen und Champions League Finale gucken, vor allem für die Jungs. Ja, auf jeden Fall sehr erfolgreiches Wochenende und jetzt freuen wir uns auf Porto.
Wir waren ein bisschen lauter im Auto, muss man sagen.
Ja.
Aber vielen Dank, Wunni, für die Eindrücke. Ja, Lucho hat das Gleiche erzählt, ehrlicherweise war wohl sehr gut, ein cooles Wochenende gehabt. Das ist ja für die auch immer, du kennst das vielleicht auch von der Seniorennationalmannschaft, ist neben dem sportlichen Teil immer so ein bisschen Klassentreffen.
Ja.
Die kennen sich mittlerweile ihr noch deutlich länger wahrscheinlich, aber die Jungs und Mädels, die jetzt so im Kern dabei sind, seit mindestens 2, eher 3 Jahren, sind ja alle erst so um die 15 und sehen sich seitdem regelmäßig, aber schon immer in größeren Abständen halt zu Turnieren und so weiter. Und jetzt mal wieder alle auf einen Haufen, wird sich dann organisiert, der schläft bei dem, der kommt bei dem unter und so weiter. Auch mit so ein bisschen Rahmenprogramm, wie jetzt hier Samstag hat sich natürlich angeboten, Champions League Finale schauen und so. Ist, glaube ich, für die immer schon ganz cool.
Super.
Da nimmt man sogar die Fitnesseinheit in Kauf.
Ja, nee, ist bei den Senioren auch. Einziger Unterschied ist, wenn wir zusammenkommen, dann wird erstmal durchgezählt und so toi toi toi, dass alle auch noch leben.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, schwarzer Humor gefällt mir gut.
Alle da? Okay. Puh. Man weiß ja nicht, wann der Erste ist, der sich verabschiedet. Naja, nö, ehrlicherweise. Und Seniorenalter ist ja hochgeschoben worden.
Mhm.
Von 35 auf 40.
Ah.
Ja, das ist jetzt so.
Es gibt die 35er nicht mehr?
Es gibt die 35er nicht mehr.
Hey, dann bin ich plötzlich kein Senior mehr.
Nee. Nee, du müsstest jetzt noch.
Das ist ja noch lange hin, ja, dass ich Senioren spielen darf. Ja, genau. Ach, interessant. Ist aber international, oder?
Das ist international,
und,
genau.
Und ziehen wir danach, oder?
Wir ziehen nach. Wir haben jetzt, wir hatten ja auch Lehrgang vor 2 Wochen mit Wonis Partner Johannes Lindmeier, Jojo. Und da waren dann die 35er. Das war vorher diskutiert, weil wir fahren ja zur WM nach Buenos Aires. Weil eigentlich waren die 35er auch mit eingeladen zum Lehrgang. Da war noch nicht klar, dass das so sein wird. Und dann wurde diese Entscheidung von der FIP bekannt gegeben, wie der Modus sein wird. Da, und da gibt es bei den Senioren gibt es nämlich ein 32er Feld dieses Jahr oder 32 Mannschaften, glaube ich, und ich glaube 24 sind, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, wir sind jedenfalls qualifiziert, wir müssen nicht in die Quali, so viel
das
weiß ich.
Das ist das Wichtigste.
Das ist das Wichtigste, ja. Alles andere weiß ich nicht.
Wie ist denn der Modus, bei der Jugend ist es ja so, ein Match jetzt gegen irgendeine Nation,
ja,
sind drei Matches.
Genau.
Und einmal U14, einmal U16, einmal U18.
Genau, und das ist bei den Senioren, das ist genauso 40, 45, okay. 50, 55, 60.
Ah,
60. Die 60er sind okay. Jetzt dazugekommen. Die waren okay. Letztes Jahr noch nicht dabei. Die galten letztes Jahr noch als fast nicht mehr am Leben. Man hat auf die nicht gebaut als Senior, man dachte, die gibt's gar nicht. Offensichtlich gibt's die jetzt und die dürfen jetzt mitmachen.
Okay, also die 35er sind rausgeflogen.
Richtig.
Und die 60er sind,
die sind reingerutscht.
Okay, ja. Interessant. Aber warte mal, dann sind das 6...
Fünf Teams
und 6 genau. Ergibt ja nicht Sinn.
Es sind 5 Teams. Unentschieden. 5 Begegnungen, okay. Und du musst halt 3 gewinnen.
Okay. Und das zieht sich ja dann ganz schön.
Das zieht sich.
Oder wird
sich
auf 2 Plätzen
gespielt? Es wird eigentlich in der Regel auf 2 Plätzen gespielt. Genau. In der Regel wird auf 2 Plätzen gespielt.
Weil, ich wollte gerade sagen, weil bei der Jugend war es jetzt immer nur auf einem Court und dann kann es mit 3 knappen Matches schon mal an die 6 Stunden gehen.
Also ich bin auch gespannt.
Matches ist ambitioniert.
Ja, du brauchst ja auch, weil bei den Senioren sind halt auch so viele dadurch. Ich glaube, es sind 700 oder 800 Aktive, die dann da hinkommen, weil du so viele, ne, und dann ist ja noch dazu, brauchst du einen größeren Kader, weil die ja auch zwischendurch immer mal kaputt gehen, die Alten. Also dann brauchst du Ersatzspieler öfter als jetzt bei den Aktiven. Da kannst du mit 8 Leuten anrücken. Bei den Senioren springt schneller mal ein Gelenk raus oder ist irgendwas. Ja. Und dann hast du halt immer noch 2, 3 extra dabei. Und wir sind, glaube ich, 4 pro Altersklasse. Also damit sind wir 20, also 5 Altersklassen, mal 4, also 20 Männer und ich glaube 13 oder 14 Frauen. Genau, und da geht's dann im September hin. Und blöderweise, aber ich weiß nicht, ist es bei den Jugendlichen so, spielen die noch eine Open, wenn die jetzt da sind?
Nee, wurde auch abgeschafft.
Also
zur Erklärung ist der quasi der Einzel, also Doppelwettbewerb, aber
Vereinzelpaare.
Vereinzelpaare, genau. Noch. Das war bisher auch bei der Jugend so bis zum letzten Turnier, dass parallel zum Mannschaftswettbewerb noch diese Pairs gespielt wurden, aber wurde jetzt auch.
Was ja auch super war dafür, dass man dann auch zum Beispiel Ersatzspieler.
Damit alle
spielen können.
Ja.
Und dann gab es auch einige, die sich da halt relativ weit in das Turnier irgendwie reinkämpfen konnten und die dann, und dann kommst du halt viel zum Spielen. Und so kann es halt sein, dass du irgendwie, keine Ahnung, Buenos Aires ist ein weiter Weg und wenn du da Ersatzspieler bist, kann es sein, dass du halt einen weiten Weg machst für wenig Court-Time.
Ja. Gehört dazu, so Sport.
Ja.
So, 3 € ins Phrasenschwein.
Das wirst du, 3 € ins Phrasenschwein. Das wirst du erfahren, wenn du in circa 15 Jahren auch in dem Alter bist.
Ja, möglicherweise. Bis dahin gehe ich ins Trainingslager. Ja. 15 Jahre, und dann bin ich dabei, ja. Ja, wir wollten eigentlich also 2 große Turniere stehen an, Senioren und Junioren. Bei den Junioren jetzt schon Ende Juni geht's los. Wir hatten eigentlich geplant, darüber noch ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Mit Lucho hier auch vor Ort, der konnte es leider nicht einrichten.
Ja,
enger Terminkalender.
Ja.
Aber vielleicht ja dann im Nachgang des Turniers oder so einen kleinen Turnierbericht, irgendwas kriegen wir schon hin.
Oder wir kriegen es vielleicht ja auch noch irgendwie online hin.
Von dort wäre stark.
Ja.
Direkt nach dem Europameistertitel.
Richtig, genau.
no pressure.
No pressure, genau.
Übrigens, ein Fun-Fact, aber habe ich mir noch notiert, weil ich ja da in der Orga dann auch relativ viel mit zu tun hatte, mit dem Turnier natürlich für die Jugend und Flüge buchen und Hotel und so weiter. Und eine Sache musste ich mir aufschreiben. Es gab, also es werden dann von der FIP halt vom Weltverband 2, 3, 4 Hotels genannt, in die man sich einbuchen kann, eventuell auch zu speziellen Konditionen und so weiter. Und dann haben wir natürlich Zimmer geblockt für die ganzen Kids und auch den Staff drumherum. Und dann wurde mir ein Screenshot geschickt von Eltern, die das Hotel dann einmal gegoogelt hatten quasi und geguckt haben, ob sie da auch ein Zimmer nehmen oder halt irgendwie in einem Hotel in der Nähe. Und das war das einzige Hotel, wo fett dran stand, direkt bei booking.com, keine Kinder gestattet. Fand ich sehr gut.
Wirklich?
Ja.
Das Hotel, in das ihr jetzt geht?
Ja. Ja, die, also, ja, die ja, werden ja jetzt schon wissen, dass jetzt eine Junioren-EM ja, ja kommt und da viele Kinder hinkommen. Aber grundsätzlich ist das wohl adults only, wie man so steht.
Aber wissen das, also, dass die Hotelbetreiber das wissen, glaube ich. Aber wissen das auch die anderen Gäste, die auch gebucht haben, weil das, sie, weil das sie dachten, dass es ein Kids, No Kids Zone ist.
Das ist die Frage, eine und große Frage.
Eine große Überraschung Frage, erleben, wenn
zumal,
sie einchecken.
Zumal schon letztes Jahr in Reus, in der Nähe von Barcelona, war es so, dass, obwohl wirklich, da waren, wenn ich mich richtig erinnere, alle Teilnehmer in einem Hotel, in einem Riesenhotel, ja, dementsprechend, boah, lass mich nicht lügen, aber ich sage einfach mal hunderte Kinder. Und da gab es aber vereinzelt auch noch andere Urlauber, die da ja waren. Und ich meine mir eingebildet zu haben, dass man denen beim Frühstück schon angesehen hat, was ist, sagen wir mal, mehr Trubel, als sie sich jetzt für ihren Urlaub so erhofft hatten.
Aber gut.
Das war gut. Da müssen sie mit klarkommen.
Ja. Das ist ein schönes Schlusswort.
So ist es. Wir machen einen Deckel drauf.
Wir machen Deckel drauf. Du fährst jetzt zur WM mit deinem Arbeitgeber Sportbild und berichtest von der Fußball-WM in USA.
So ist es.
Wir gucken, ob wir zeitnah irgendwie digital was hinkriegen.
Da kriegen wir auf jeden Fall was hin. Wir haben ja glücklicherweise auch einen Audio-Podcast-Mann dabei, ja, in unserer WM-WG in Dallas.
Ja.
Und ich denke, da werde ich mir mal sein Equipment mal kurz eine halbe Stunde ausleihen dürfen.
Ja, sehr gut.
Dann sehen wir uns online.
Genau.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Stark am Glas. Der Paddel-Podcast mit Jasper Ahrens und Dennis Schlüter.